Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder da sein darf. Ich war vor einigen Monaten schon hier. Ich wurde schon mal gefragt, woher ich komme. Ich komme aus Würzburg. Wer es vergessen hat, Gemeinde Würzburg bin ich momentan. Bin da schon seit 2-3 Jahren unterwegs. Letztes Mal hatte ich meine, ich glaube, Verlobte war es damals noch, jetzt Frau. Also wir haben im Oktober geheiratet. Ist nicht dabei dieses Mal. Sie macht die Jugendlektion in Würzburg, wie man sich immer zerreißen muss. Von dem her bin ich heute allein da, aber freue mich trotzdem, heute bei euch zu sein und euch das Wort mitbringen zu dürfen. Ich möchte euch abholen in einer Situation, in der wir ja schon relativ viel darüber gehört haben, die uns relativ bekannt ist, und zwar die Speisung der 5000. Einfach mal so ein bisschen reindenken, diese Speisung der 5000, in Klammer Männer, wo man ja schon sagt, wenn man die Frauen und Kinder mit dazu zählt, sind es ja noch deutlich mehr Menschen gewesen. Und wir sind in der Situation der Speisung der 5000 Männer und haben hier dieses Wunder, das bewirkt wird, mit diesen 5 Broten und 2 Fischen, wo diese 5000 Männer plus Frauen und Kinder mit 5 Broten und 2 Fischen gesättigt wurden. Und zwar nicht nur gesättigt wurden, sondern danach blieben ja sogar 12 Körbe übrig. Eine Situation, die uns allen relativ geläufig ist, die wir schon oft gelesen haben, so der Klassiker schlechthin. Direkt nach dieser Situation möchte ich euch in die Predigt mitnehmen und direkt nach dieser Situation einsteigen. Und zwar befinde ich mich in Matthäus 14, ab Vers 22. Wer es aufschlagen möchte und mitlesen möchte, Matthäus 14, ab Vers 22. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Erstmal nur bis hierher. Wir haben eine Situation, in der Jesus die Jünger vorausschickt, im Boot vorausschickt und auf dem See ein Sturm aufzieht. Und gerade wenn Stürme aufziehen, hat es jeder von euch schon erlebt, man sitzt zu Hause, es wird dunkel, es wird Nacht, wie in dieser Situation, und draußen ist so ein richtig heftiger Sturm im Gange. In dieser Situation schaut man so zum Fenster raus, sieht, wie der Regen ans Fenster prasselt, sieht, wie die Bäume, wie die Sträucher vor dem Fenster hin und her wehen. Und in dieser Situation schaut man nach draußen und denkt so, da habe ich doch gerade irgendwas gesehen. Oder war es doch nichts, oder habe ich mir das eingebildet? War es vielleicht nur irgendwie ein Vogel oder ein Tier oder war da doch vielleicht irgendwas zwischen den Sträuchern? Also ich lebe im Erdgeschoss, da haben wir viele Hecken drumherum. Und man denkt dann immer wieder, irgendwas sehe ich doch da. Vielleicht war es auch nur ein Licht oder eine Lampe. Und genau in dieser Situation, in dieser unheimlichen Situation, so daheim und nachts und dieses Gewitter, man schaut nach draußen, in genau dieser Situation befinden sich die Jünger. Sie sind draußen mit dem Boot auf dem See. Von vornherein für uns schon eine beängstigende Situation, mit so einem kleinen Boot auf dem See draußen zu sein, nachts. Ich meine, sie waren es gewohnt. Aber kommt dann noch ein Unwetter auf, wird man dann doch ein bisschen ängstlich, ein bisschen vorsichtiger. Und dann schaut man in diese Wellen mit der Gischt und die hohen Wellen und was da alles so ist. Und plötzlich in der Ferne denkt einer der Jünger, er sieht da was. Und denkt, vielleicht sieht er da ein Gespenst oder irgendwie, es kann doch kein Mensch sein, der da irgendwie auf den Wellen umhergeht. Und in dieser Situation kommt Jesus zu ihnen hin, ängstliche Jünger, irgendwas, was sie da vermuten zu sehen. Jesus kommt näher zu ihnen und dann spricht er, aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Wir haben diese Situation, dass es doch kein Gespenst ist, dass die Jünger doch keine Angst haben müssen vor dieser Gestalt, was sie da auf den Wellen sehen, sondern dass sie jetzt erkennen, es ist Jesus. Und es sind einige Männer beisammen. Und wenn Männer beisammen sind, dann gesteht man sich Angst nicht wirklich ein. Das waren alles recht harte Kerle. Gesteht man sich Angst nicht wirklich ein. Als sie erkannten, dass es Jesus war, vermute ich, hat es relativ schnell umgeschlagen. Und jeder hat einen auf entspannt gemacht, auf cool gemacht. Ich habe die Situation sowieso im Griff. Ich hatte keine Angst, die anderen vielleicht, aber ich auf keinen Fall. Und in dieser Situation kristallisiert sich Petrus ganz besonders heraus. Petrus spricht Jesus dann an und sagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. In jeder Gruppe gibt es so jemanden, der so ein bisschen sich hervorheben möchte, herauskristallisieren möchte. Und in der Situation war es Petrus, der sagt, wenn es wirklich Jesus ist, befiehl mir doch, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus war richtig mutig in dieser Situation. Und ich denke da mal an mein eigenes Leben. Es gibt so Situationen in meinem Leben, da bin ich richtig mutig. Da treffe ich eine Entscheidung. Und wenn ich diese Entscheidung dann eine Stunde, zwei Stunden später nochmal bedenke, dann wird es mir doch so ein bisschen mulmig zumute. Wo ich denke, was habe ich da eigentlich für eine Entscheidung getroffen? Kann ich da wirklich dahinter stehen? Kann ich das durchziehen? Oder habe ich doch so ein bisschen Angst davor? Und ich stelle mir vor, Petrus war in der Situation genauso. Der hat gesagt, ja, wenn Jesus da ist, dann befiehl mir doch, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Einfach mal so schnell gesagt. Man denkt in der Situation, sowas kann ich schon sagen, weil das passiert sowieso nicht. Jesus wird sagen, nee, komm, bleib im Boot, du kriegst nur Nase, Füße, ich komm mit dazu und dann fahren wir zusammen ans andere Ufer, alles gut. Und so kann Petrus da ruhig so ein bisschen, deutsch gesagt, eine große Klappe riskieren. Petrus rechnet aber in der Situation nicht damit, dass Jesus ganz einfach erwidert, komm. Mehr nicht. Er umschreibt es nicht und sagt, okay, zieh die Schuhe aus, zieh den Mantel aus, probier vorsichtig, sondern er sagt einfach, komm. Und jetzt hat Petrus in dieser Pause, die hier mit Sicherheit geherrscht hat, Jesus sagt, komm, und Petrus überdenkt, was hat er eigentlich erbeten, was hat er eigentlich gefragt. Glaube ich, dass Petrus jetzt hier die Hose relativ voll hat. Wir haben die Wellen, wir haben diesen See, der wirklich Gewitter hat, hohe Wellen hat. Und Petrus denkt, soll ich jetzt da wirklich rausgehen? Soll ich dieses halbwegs sichere Boot jetzt wirklich verlassen und zu Jesus gehen? Wir wissen alle von der Begebenheit her, Petrus macht es dann. Er traut sich, steigt aus dem Boot aus und geht auf dem Wasser zu Jesus, geht auf Jesus zu. Wenn ich eine Entscheidung treffe, wenn ich zu Gott bete und im Gebet eine Entscheidung treffe, dann sage ich nach dem Gebet Amen und ich fühle mich in der Situation wohl. Ich fühle mich gut, ich habe diese Nähe Gottes, die ich noch spüre, das funktioniert, das passt. Ich habe diesen Blick auf Gott gerichtet. Und genau so geht momentan Petrus aus dem Boot auf Jesus zu und schaut Jesus an und geht zu ihm hin. Es funktioniert. Nach den ersten paar Schritten merkt er jedoch, wie heftig der Sturm ist. Er merkt unter den Füßen, wie heftig dieser Sturm ist. Und er schaut nicht mehr Jesus an, sondern er schaut sich dann doch um und ihm wird bewusst, dass er sagt, was mache ich denn hier gerade? Er schaut sich um, sieht die Wellen, die zum Teil höher sind als er und denkt, wenn ich jetzt wirklich untergehe, da wird es ja sogar schwierig mit Schwimmen, was mache ich hier? Und in dieser Situation beginnt er zu sinken. Er hat den Blick nicht mehr auf Jesus gerichtet, sondern den Blick auf die Widrigkeiten um ihn herum und er beginnt zu sinken. Was er natürlich aus Reflex macht, ist, dass er ruft, Herr, rette mich. Die Frage ist für mich, wenn Petrus Jesus zuruft, Herr, rette mich, wie reagiert Jesus da? Wie ist es in meinem Leben? Wenn ich merke, ich gehe unter und ich rufe, Herr, rette mich, wie reagiert Jesus, wie reagiert Gott in der Situation? Und es ist nicht so, dass Gott dann sagt, tja, schau dich ruhig an. Hättest du es doch besser gewusst, hättest du mich doch angeschaut, wärst du doch bei mir geblieben. Jetzt lasse ich dich erstmal eine Weile schmoren, bevor da irgendwas passiert. Aber so ist es nicht. Und so sehe ich das auch in der Situation. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Er wartet nicht, dass Petrus da ruhig mal ein bisschen Wasser trinken soll, dass er mal merkt, was er für einen Blödsinn gemacht hat, sondern sofort streckt Jesus seine Hand aus, hält ihn fest, spricht ihn an, du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Das war so der Knackpunkt, diese Situation. Und in dieser Situation hat Petrus sich nicht bewährt. Du Kleingläubiger. Wir lesen oft in der Bibel, dass Jesus Menschen anspricht mit du Kleingläubiger. Und ich glaube, es ist für Gott schon eine große Herausforderung, mit mir als kleingläubigem Menschen arbeiten zu können, umgehen zu können und trotz jeder Enttäuschung, die er jeden Tag von mir wieder erlebt, dass ich sündig werde, dass ich Satan verfalle, weil da einfach irgendwo wieder eine Schwachheit war, dass er mich trotzdem jedes Mal wieder an der Hand nimmt und mich aus dem Wasser zieht. Die Frage ist jetzt für mich, was ist denn nötig, dass Gott mir hilft? Was ist nötig, dass Jesus mir helfen kann? Und genau in der Situation sehen wir das relativ schön bei Petrus. Es ist wichtig, dass ich die Augen auf ihn gerichtet habe. Solange ich auf Jesus schaue, kann mir nichts passieren. Man hat es bei Petrus gesehen. Er schaut Jesus an, er geht auf Jesus zu und er geht nicht unter. Genauso sollte ich das auch in meinem Leben haben, die Augen stets auf Gott gerichtet. Und je schlimmer die Widrigkeiten sind, desto mehr sollte ich ihn betrachten und desto mehr sollte ich meine Augen auf ihn richten. Es ist wichtig, ihn um Hilfe zu bitten. Er möchte mir helfen. Er steht bereit und sagt, du, ich streck dir die Hand hin, sag nur ein Wort und ich kann dir helfen. Aber du musst es zulassen, dass ich dir helfe und mich darum bitten. Wichtig ist es auch, dass ich mich nach ihm ausstrecke. Jesus wartet auf mich. Ich muss aber ein gewisses Signal setzen, dass er mir helfen kann. Und ich glaube, wenn Petrus in der Situation, in der er untergeht, die Hände in die Hosentaschen gesteckt hätte und gesagt hätte, ja, Jesus, rette mich, wird es schwierig, den Ertrinkenden aus dem Wasser zu ziehen. Dadurch, dass aber Petrus sagt, Herr, rette mich und sich nach ihm ausstreckt und sagt, ich gehe unter, kann Jesus ihn auch bei der Hand greifen und ihn erretten. Genauso muss auch ich das in meinem Leben machen. Ich muss mich nach Jesus ausstrecken. Ich muss nach ihm sehnen, dass er mich retten kann. Es ist wichtig, meine eigene Unfähigkeit zu erkennen. Je stärker ich bin, desto weniger kann Jesus durch mich arbeiten. Das heißt, je bewusster mir wird, dass ich ein kleiner und schwacher Mensch bin, desto mehr kann Gott mich gebrauchen und mich so verändern, dass das Ganze funktioniert. Ich muss glauben und ihm vertrauen. Wir haben es gehört an der Aussprache Jesu, du Kleingläubiger. Wenn ich ihm nicht glaube und ihm nicht vertraue, wird es nicht funktionieren, dass Jesus mich erretten kann. Und ich darf nicht daran zweifeln. Ich spreche immer von mir, weil ich kann nicht von euch sprechen. Ich kenne euch ja kaum. Ja? Aber bei mir ist es oft so, wenn ich Jesus um irgendwas bitte im Gebet, dann sage ich, ja, Jesus, ich hätte gern das und das von dir, aber dein Wille geschehe, was ja gar nicht so verkehrt ist, das ist ja eine legitime Aussprache im Gebet. Aber durch dieses dein Wille geschehe, bin ich dann subjektiv in der Situation zu sagen, ich lasse mir ein Hintertürchen offen. Das heißt, es wäre schon schön, wenn Jesus das so macht, wie ich das brauche, wie ich das jetzt möchte. Aber wenn es nicht passiert, dann weiß ich, okay, vielleicht war der Wille Gottes ja anders. Da habe ich schon dieses Hintertürchen offen zu zweifeln und zu sagen, naja, falls er mich nicht erhört, kann ich es mir immer noch irgendwie schönreden. Es ist aber wichtig, hier zu vertrauen und nicht zu zweifeln. Die Punkte, die ich hier aufgeführt habe, was ist nötig, dass Gott mir hilft, nochmal kurz zusammengefasst. Ich muss die Augen auf ihn gerichtet lassen. Ich muss ihn um Hilfe bitten. Ich muss mich nach ihm ausstrecken. Ich muss meine eigene Unfähigkeit erkennen. Glaube und Vertrauen ist wichtig. Und in diesem Zusammenhang auch dieses Nicht-Zweifeln an dem, was Gott für mich tun kann. Wir gehen in eine ähnliche Situation. Jesus hat seine Jünger oft geschult mit dem Boot auf dem See und dem Sturm. Es gibt eine Situation, die ist relativ nahe dran. Und diese Situation lesen wir in Matthäus 8, Vers 25. Matthäus 8, Vers 25. Und in dieser Situation passiert Ähnliches. Nur, dass Jesus mit im Boot ist und Jesus im Boot mitten im Sturm schläft. Die Ruhe selbst ist. In dieser Situation, 8, Vers 25 und folgende, Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Während diesem Sturm, Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Und da haben wir das Wort wieder, dieses Kleingläubige. Dann stand er auf, wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. In dieser Situation, da trat eine große Stille ein, ist es nicht so, dass sie die Wellen gelegt haben und die Jünger Jesu gehen über zu Smalltalk und sagen, Mensch, hast du das schon gehört und ich habe Hunger und heute Abend ist... Eine große Stille tritt ein, eine demütige Stille, wenn man so sagen möchte. Eine Stille, die eintritt und ihnen bewusst wird, dass sie diese Prüfung Gottes nicht bestanden haben, dass sie wieder gezweifelt haben, wieder kleingläubig waren. Das war eine Begebenheit, die möchte ich da erzählen, das habe ich vor ein paar Monaten erlebt. Ich bin ja unterwegs, ich bin ja Referent für Physiotherapeut, ich unterrichte andere Physiotherapeuten und bin da an ganz vielen Standorten in Deutschland. Da war ich in Eisenhüttenstadt, also von Berlin dann an die Grenze rüber und so einen Kilometer von der Grenze weg. Und dort wohnt man so im Wohnheim und hat dann so die Schule mit dabei und abends wollte ich mir noch was kochen. Das war Sonntagabend, ich mache immer ab Sonntag den Kurs. Das war Sonntagabend, ich denke so wieder irgendwie vergessen, was einzupacken, was koche ich denn jetzt? Und hatte noch so ein paar Spaghetti mit dabei. Und dann dachte ich mir, mache ich mir doch Spaghetti mit ein bisschen Öl, mit ein bisschen Knoblauch dran, das wird dann schon schmecken. Also geht, ich meine, das ist jetzt nicht das Beste, aber so ein bisschen Aglio e Olio, so ein bisschen Knoblauch und Öl, funktioniert dann schon. Mache mir die Spaghetti in dem Topf und bemerke dann, dass in dieser Küche, in dieser Wohnheimküche, in der ich war, für den Referenten vorbereitet, kein Öl war. Im Auto hatte ich auch keins. Und dann denke ich mir so, okay, ich schau mal. Und es gibt drei Stockwerke, wo die ganzen Schüler wohnen, ihre Fächer haben und sowas. Und es war Sonntag, da war kein Schüler da. Und ich bin dann so in die Küche gegangen und habe dann so eine Flasche Öl gefunden. Schön Olivenöl, eine ganze Flasche, dreiviertel voll. Und in dieser Situation dachte ich mir so, das merkt dieser Schüler sicher nicht. Wenn ich dann nur so ein Schlückchen Öl rausnehme, es braucht ja nicht einen halben Liter, wenn ich da so ein bisschen Schlückchen Öl für die Spaghetti, das merkt er bestimmt nicht. Und stehe dann so in der Küche mit dieser Flasche Öl und denke mir so, ich habe Hunger und irgendwie. Und habe dann aber gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich nehme dieses Schlückchen Öl jetzt nicht, weil man muss ja selbst im Kleinsten treu sein. Wir haben heute die Lektion betrachtet, ja. Man muss ja selbst im Kleinsten treu sein. Und auch um dieses Schlückchen Öl, das möchte ich ihm jetzt nicht klauen, ihm entwenden, mache ich nicht. Habe die Flasche wieder hingestellt, bin runter in die andere Küche gegangen, habe meine Spaghetti weitergeköchelt. Habe dann aber nochmal gewühlt und gedacht, Mensch, da muss doch irgendwo nochmal und Zeug und sowas. Und habe dann bei mir im Auto, also ich bin viel auf Schulung und ich habe immer Zeug im Auto liegen, das Auto sieht immer aus, habe dann bei mir im Auto nochmal so einen Aufstrich gefunden. So einen pikanten Humusaufstrich, um so ein bisschen ins Detail zu gehen, wo ich gedacht habe, Mensch, super Situation, diese Prüfung, die ich da hatte, nimmst du das Öl oder nimmst du das Öl nicht? Bestanden. Und Gott hat mir dann diese Situation direkt gesegnet, hat gesagt, komm, da hast du ein bisschen Aufstrich für Brot, das kannst du in die Spaghetti rein, hat wahnsinnig gut geschmeckt. In so einer Situation steht man da und sagt, super, habe ich hingekriegt. Da fühlt man sich richtig gut. Darf man ja auch mal. Es gibt aber genügend Situationen im Leben, wo man nach der Situation denkt, ich habe es wieder nicht bestanden. Ich wurde in Versuchung geführt und ich habe nicht zu Gott gehalten, sondern ich bin wieder schwach geworden. Und in dieser Situation befinden sich auch die Jünger momentan, die gesagt haben, Mist, ich bin wieder schwach geworden, ich habe wieder Angst gehabt und gezweifelt und das trat diese große Stille ein, es war die Demut. Jeder sitzt im Boot, hat den Blick auf den Boot gerichtet und denkt so, ich habe es wieder nicht geschafft. Und gerade dieses Demütigsein ist enorm wichtig. Weil bei diesem Demütigsein erkennt man die eigene Unfähigkeit, die eigene Schwäche. Und in dieser eigenen Schwäche kann man zu Gott gehen und sagen, jetzt bin ich bereit, hilf mir. Ändere du mein Herz, ändere du mein Denken, dass ich noch näher zu dir kommen kann. Ein Psychologe sagt, Demut ist der Mut zum Dienen, Bereitschaft zur Unterordnung. Und das braucht Gott. Er braucht Menschen, die nicht vorne stehen und sagen, ich kann das selber. Sondern Menschen, die sagen, ich habe zwar Gaben des Heiligen Geistes, Aber um diese Gaben vernünftig einsetzen zu können, brauche ich trotzdem deine Hilfe. Ich muss demütig sein. Bereitschaft zur Unterordnung, der Mut zum Dienen. Demut wird genannt in so einer Trias, in so einer Pyramidenform, als Dreibegrifflichkeit. Und zwar gibt es Hochmut, Mut und Demut. Und da ist Demut enorm positiv behaftet. Und Hochmut kommt vor dem Fall, wie man immer die ganzen Redewendungen hat, wie auch Mut, kann relativ schnell ins Negative kippen. Dementsprechend dieses Demütigsein ist eine wichtige Eigenschaft, die man haben sollte, um einfach Gott bereit zu dienen zu sein. Ich möchte im Matthäus bleiben. Wir schauen uns einfach so ein paar Texte an, um das Ganze so ein bisschen zu begründen und gehen in Matthäus 17. Und zwar Matthäus 17 ab Vers 18. Matthäus 17 ab Vers 18. Dann trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen und der Dämon verließ den Kranken. Von diesem Augenblick an war der Junge gesund. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Wir sind hier im Gedankengang des Glaubens. Jesus hat in der Situation immer zu den Menschen gesagt, ihr Kleingläubigen, warum habt ihr nicht mehr an mich geglaubt? Warum habt ihr gezweifelt? Dadurch konnte ich euch nicht vernünftig helfen. Wir sind jetzt in dieser Situation, in der Jesus einen Dämon austreibt und die Jünger sagen, Mensch, warum konnten wir das Ganze nicht? Und Jesus sagt zu ihnen, wegen eures Unglaubens, wegen eures Kleinglaubens, und spricht dann, und auch das ist eine Begebenheit, die uns bekannt ist, ein Ausdruck, der uns bekannt ist, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort. Ein Senfkorn. Man kann sich relativ wenig unter einem Senfkorn vorstellen. Senfkörner sind nur so groß, dass wenn ich die zusammen in einen Teelöffel nehme, dass bestimmt 100 Senfkörner in einen Teelöffel passen. Ein Senfkorn ist so groß, dass wenn ich es in der Hand halte, dass ich vom Gewicht und von der Größe her eigentlich nicht mal spüre, dass ich es in der Hand halte. Und wenn in der Situation mein Glaube nur so groß ist wie dieses kleine Senfkörnchen, würde allein der schon genügen, um ganze Berge zu versetzen. Da muss man sich an die eigene Nase fassen und überlegen, wie groß ist mein Glaube wirklich? Gerade wenn irgendwelche Widrigkeiten im Leben kommen, wie stark glaube ich daran, dass Gott, dass Jesus mein Leben in der Hand hält und mich vernünftig da durchführt? Mein Glaube beginnt ganz klein, ganz offensichtlich noch kleiner als ein Senfkorn, und beginnt als kleine Saat. Und diese kleine Saat, der Glaube, wächst dann heran zu einem kleinen Pflänzchen. Der sprießt aus der Erde heraus. Ich habe letztes Jahr ein bisschen Salat angepflanzt. Da sieht man so richtig, wie dieses zarte Salatpflänzchen aus der Erde heraus sprießt und wächst langsam heran. Das sind die jungen Menschen in unserer Gemeinde. Das sind aber auch Erwachsene, die von außerhalb kommen und sagen, okay, ich bin frisch im Glauben. Ich bin noch ganz klein im Glauben und der wächst langsam heran. Irgendwann lassen sich diese Menschen taufen. Und die Taufe ist nicht, dass ich jetzt fertig bin. Ab jetzt bin ich Glied der Gemeinde, ab jetzt läuft's. Sondern diese Taufe ist einfach, ich habe so ein kleines Pflänzchen, das vorhanden ist, dieses Glaubenspflänzchen. Das bezeuge ich durch die Taufe. Und ich sollte aber dieses kleine Pflänzchen jetzt gut pflegen. Die meisten von euch haben schon mal irgendwas angepflanzt. Und ihr wisst, wenn es so ein kleines Glaubenspflänzchen ist, dann muss alles perfekt sein. Das Licht muss stimmen, es darf kein Frost kommen, das Wasser muss stimmen zur rechten Zeit und die rechte Menge an Wasser. Der Wind darf nicht zu stark sein und das Pflänzchen gleich umknicken. Und wenn ich darauf achte, dass am Anfang meines Glaubenslebens einfach alles passt, dass ich mich zu Gott orientiere, dass ich täglich in der Bibel lese, dass ich Zeit mit Gott verbringe, habe ich die Möglichkeit, dass mein kleines Glaubenspflänzchen Schritt für Schritt wächst, Schritt für Schritt größer wird. Ziel ist es, dass dieses kleine Glaubenspflänzchen irgendwann mal ein mächtiger Baum wird. So eine stolze Eiche, die dasteht. Wir wissen aber alle, dass so eine stolze Eiche, egal was ich mache, lange Zeit braucht, bis es so ein stolzer Baum ist. Da kann ich düngen, so viel ich möchte, da kann ich Erde nehmen, welche ich möchte. Der Baum braucht Zeit. Und genau solche Zeit braucht auch mein Glaube, um Schritt für Schritt größer zu werden, um Schritt für Schritt kein Kleingläubiger zu sein, sondern wirklich mit Gott durch mein Leben zu gehen. Es ist aber wichtig, das als Ziel zu haben und immer wieder an diesem Glaubenspflänzchen zu arbeiten. Da ist es vollkommen irrelevant, wie alt ich bin, wie lange ich schon in der Gemeinde bin. Und jeder hat sein persönliches Glaubenspflänzchen. Und jeder von euch kann gerne mal in sich gehen und überlegen, wie groß ist mein Glaubenspflänzchen momentan? Ist es so ein bisschen sowas? Und wenn ich sage, es wird schon ein bisschen größer, dann vergesse ich mal 2 Wochen zu gießen und dann fallen die Hälfte der Blätter wieder ab. Und dann muss ich wieder kämpfen, dass die Blätter wieder kommen und dass es wieder weitergeht mit dem Glaubenspflänzchen. Oder habe ich schon so einen halbhohen Baum, der doch dem einen oder anderen Sturm widersteht, dem einen oder anderen Wind widerstehen kann? Und daran sollte ich denken, daran sollte ich prüfen, wo ich mich momentan mit Gott befinde. Dass man daran arbeiten muss, ist jedem bewusst. Wir haben eine Situation, ich lese euch direkt vor, und zwar die Situation, in der Elia und die Baalspropheten zusammengekommen sind. Und da die Zeit reif war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk wisse, dass du, Herr, Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Jedem von uns ist die Situation geläufig. Wenn ich mir vorstelle, Elia und diese Baalspropheten, wenn Gott nicht reagiert hätte, Gott hier kein Zeichen getan hätte, hätte Elia diesen Tag mit Sicherheit nicht überlebt. Das heißt, Elia steht hier komplett ausgeliefert und vertraut Gott komplett. Das ist ein Glaubensbaum, das ist eine Glaubenseiche, die wir hier sehen, wo ich mir hier an die eigene Nase fassen sollte und sagen sollte, würde ich mich das trauen? Es ist so eine Situation, wir haben ja auch diese Geschichte in der Bibel, wo er dann das Schaffell rauslegt, einmal soll das Fell nass und die Wiese trocken sein, einmal soll die Wiese nass und das Fell trocken sein und er prüft Gott in der Situation. Und selbst sowas würde ich mich momentan nicht trauen. Ich mit dem Glauben, der nicht mal so groß ist wie ein Senfkorn. Dementsprechend, diese Gewissheit, dieses ich lege mein Leben in Gottes Hände, das lebt uns Elia hier 1:1 vor. Ich bin dankbar, dass es solche Begebenheiten in der Bibel gibt, dass ich große Glaubenspersonen kennenlernen darf durch das Lesen in der Bibel und damit ein Ziel habe und sage, so kann es sein und darauf sollte ich hinarbeiten. Jetzt sagt natürlich der eine oder andere, glaube ja. Ich meine, ich glaube ja. Und Gott ist da und es passt und ich gehe in die Gemeinde und ich bete, ich mache anders, ich glaube schon an Gott. Aber es wäre doch für mich viel einfacher, wenn ich ihn irgendwie mal sehen könnte. Wer von euch hat noch nicht gebetet, lieber Gott, lass mich dich doch mal sehen. Oder nur mal ein Engel oder irgendwas, dass ich da so ein bisschen Sicherheit hätte. Ich meine, ich schon oft, als Kind ja auch oft, wo ich gesagt habe, ey, es wäre so schön, einfach mal dich zu sehen. Nur mal kurz, dass ich weiß, es gibt dich wirklich. In dieser Situation, glaube ich, wird Gott oftmals relativ traurig. Wenn ich zu Gott sage, du, ich würde dich ganz gern mal sehen. Ich glaube an dich. Aber um wirklich mein Leben mit dir gehen zu können, den Weg mit dir gehen zu können, fehlt mir so ein bisschen diese Sicherheit. Ich glaube, Gott wird traurig in der Situation, weil in Römer 1, Vers 19 steht, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Das heißt, wenn ich bitte, lieber Gott, lass mich dich doch mal sehen, lass mich dich doch mal erkennen, dann muss ich nur mal schauen, was Gott mir vor Augen stellt. Und das Problem heutzutage ist, dass ich mir überlege, wohin schaue ich die meiste Zeit des Tages? Ich schaue auf Betonstraßen, wenn ich mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs bin. Ich schaue auf Computermonitore. Ich schaue auf Einkaufsregale, die perfekt beleuchtet sind und perfekt dargestellt sind. Und dass ich auf Betonstraßen, Monitoren und Einkaufsregalen Gott sehen kann, ist so eine Sache. Ich sollte die Augen öffnen und sollte öfter mal bewusster leben. Wirklich in die Natur schauen. Schaut euch an, wenn es jetzt Frühling wird, wie die Pflänzchen sprießen, diese Maiglöckchen heißen sie, glaubt ihr jetzt mittlerweile schon so ein bisschen Schneeglöckchen, Mai kommt noch, Schneeglöckchen. Momentan bei mir so hinterm Haus ein paar Schneeglöckchen, wenn ich aus dem Badfenster schaue, weil ich denke, Wahnsinn, was da entsteht. Oder selbst wenn es regnet, wenn Wind geht, wenn Schnee fällt. All das sind Dinge, die können wir uns als Menschen überhaupt nicht erklären, wie so eine Pflanze wächst, wie da wirklich dieser Trieb kommt. Und in der Situation sage ich zu Gott, lieber Gott, lass mich dich doch erkennen. Lass mich dich doch sehen. Wo er sagt, du schau doch raus auf die Wiese. Das habe ich doch alles für dich gemacht. Ohne mich gäbe es das Ganze doch gar nicht. Und damit habe ich eine Sicherheit. Damit habe ich diese Möglichkeit, Gott zu erleben. Und auch Sicherheit in meinem Glauben zu bekommen. Wir haben in Jeremia 29, Vers 12, ich lese es euch vor, ihr könnt gerne nochmal mitlesen, Jeremia 29, Vers 12. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und das sind Situationen, wenn ich fahre viel morgens mit dem Auto, weil der Kurs immer um 9 anfängt, wenn ich morgens mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs bin und ich erlebe, wie so ein Tag erwacht, wie die Sonne aufgeht, wie dieses Morgenrot kommt. Oder ich fahre abends, ich fahre nachts und sehe den Vollmond. Da merke ich, wie ich so klein mit Hut bin in diesem riesigen Universum und bemerke wirklich, dass wir Menschen eigentlich gar nichts sind. Wie Gott alles erschafft, Gott alles für uns macht. Und das muss man sich bewusst anschauen. Weg vom Computermonitor, weg von den Betonstraßen, wirklich mal in die Natur sehen und dann erlebt man Gott, dann kann man Gott begreifen. Und er lässt sich begreifen, er lässt sich erleben. Wobei man natürlich merkt, dass Satan eine enorm große Macht hat. Und sagt, du, jetzt gibt es dann einen Full-HD- und 4K-Monitor und ganz toll und sowas. Wenn ich in Aldi gehe, der hat gar keine Fenster mehr, dass ich rausschauen könnte. Der hat uns in der Hand. Aber ganz bewusst mal in die Natur zu schauen, ist eine enorm wichtige Sache. Nur wenn ich wirklich sicher bin, dass Gott existiert, kann mir Gott auch helfen und ich kann auch so an Gott glauben, dass ich, egal in welcher Situation, Gott vertraue. Ich habe vorher mit der Kindergeschichte angefangen, mit diesem Kletterseil. Ich habe es bewusst nochmal hier vorne. Mit diesem Kletterseil. Und bei diesem Kletterseil ist es so, ich habe es in der Kindergeschichte schon erzählt, dass ich in der Kletterhalle war. Und gerade für die Erwachsenen muss man das nochmal ein bisschen verfeinern. In dieser Kletterhalle war ich und das Problem ist, ich habe Höhenangst. Das heißt, wenn ich da irgendwie in der Kletterhalle hänge, so bis so einen Meter, eineinhalb Meter über dem Boden bin ich der Größte, funktioniert. Und ab da wird es dann wackelig. Und ich klettere meistens so bis 2, 2,5 Meter über dem Boden, so richtig mit Enthusiasmus. Und dann hänge ich da so an dieser Kletterwand und schaue dann irgendwann nach unten und denke so, ganz schön hoch. Und mit dieser Höhenangst habe ich dann das Problem, dass ich an der Wand einfach festgefriere. Ich hänge dann an der Wand und sage, ich kann nicht weiter. Weil wenn ich jetzt weitergehe, dann falle ich vielleicht runter. In der Situation, ich hänge im Klettergurt, ein riesiges, dickes Kletterseil ist neben mir. Und wer schon mal klettern war in der Kletterhalle, der unten steht und sicher, der lässt es immer so ein bisschen locker. Ja? Und es hängt so neben mir und ich denke, hey, ich sehe doch das Seil. Und trotzdem kann ich nicht weiterklettern. Ich habe es den Kindern schon erzählt, wenn ich unterwegs bin. Dieses Seil, das ist Gott, das ist Jesus, der mich sichert. Der sagt, du, wenn irgendwas ist, ich bin doch da. Ganz offensichtlich, klettere doch weiter. Trau dich doch, geh den Weg mit mir. In der Situation habe ich erlebt, dass solange dieses Seil locker neben mir hängt, dass ich keine Chance habe, ich komme da nicht hoch, geht nicht. Dann kann der unten anfangen, das Seil ein bisschen straff zu ziehen. Und der kann mich an meinem Klettergurt mit dem Seil schon so ein bisschen, wo ich merke, oh ja, stimmt, der Klettergurt. Und dann traue ich mich auch weiter zu klettern. Es ist aber so, dass wenn Gott in meinem Leben ist und ich sehe den eindeutig, dann wäre es schon gut, dass ich Gott so vertrauen kann, dass Gott mich nicht das halbe Leben da hochschleifen muss, die Kletterwand, sondern dass ich sage, du, ich vertraue dir auch, wenn du die Zügel mal ein bisschen lockerer lässt. Und Gott lässt die Zügel öfter mal ein bisschen lockerer und sagt, du, jetzt, ich bin da, aber lauf einfach mal ein bisschen. Und in der Situation werde ich oft rückfällig und sage, ich vertraue ihm nicht ausreichend. Ich glaube einfach nicht, dass er da ist und mich in Händen hält. Und es braucht es einfach, dass Gott immer wieder anfängt zu ziehen. Es sollte aber ein Ziel in meinem Glaubensleben sein, Gott so zu vertrauen, mein Leben mit Gott so zu gehen, dass selbst wenn er die Zügel mal ein bisschen lockerer lässt und mich nicht ständig die Kletterwand hinaufschleift, ich trotzdem daran glaube, dass er da ist und dass mein Leben ihm wichtig ist. Und dazu möchte ich euch ermutigen, pflegt euer Glaubenspflänzchen, das je nachdem kleiner oder größer ist. Weil wachsen kann es immer noch, jede Eiche kann noch größer werden. Es gibt ja Bäume, da können Autos durchfahren. Ja, Wahnsinn. Pflegt euer Glaubenspflänzchen und vertraut Gott, dass er da ist, auch wenn es Situationen gibt, wo er die Zügel mal ein bisschen lockerer lässt. Amen.